Im Gespräch mit Miriam Matz, der Europapodcast zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2021. Dies ist die vierte und vorletzte Folge unseres Europapodcasts zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Welche europa- und jugendpolitischen Ideen wollen verschiedene Parteien nach der Landtagswahl umsetzen? Diese und weitere Fragen haben wir, die jungen europäischen FöderalistInnen Sachsen-Anhalt, mit VertreterInnen von Die Linke, FDP, Bündnis 90, Die Grünen, SPD und CDU besprochen. In dieser Folge stellt sich Miriam Matz von Bündnis 90, Die Grünen den Fragen von Till. Miriam Matz ist Studentin, Europakoordinatorin und Beisitzerin im Landesvorstand von Bündnis 90, Die Grünen Sachsen-Anhalt.
Hallo Miriam, als erstes würde mich interessieren, wie du zur Politik gekommen bist.
Also das war bei mir eher Zufall, muss man so sagen. Also es war schon immer ein wichtiges Thema und ich war auch sehr lange davon überzeugt, dass es eigentlich total normal ist, in einer Partei zu sein, weil ich das halt so von meinen Großeltern her kenne, die beide in der SPD sind. Und dann war das halt so, dass halt die Enkel immer mal, wenn wir bei den Großeltern waren, dann halt mit der Oma schwimmen gegangen sind, während der Opa zur Sitzung gegangen ist. Das war ein ganz normales Ding. Und dann war ich irgendwann in der Schule im Sozialkundeunterricht, als es um eine Bundestagswahl ging und unser Sozialkundelehrer gesagt hat, wir müssen uns jetzt damit beschäftigen, komm, wir machen Vorträge zu den einzelnen Parteien, damit ihr alle ungefähr wisst, was die wollen. Dann könnt ihr ja selber entscheiden, wie ihr wählt. Und ich habe damals einen Vortrag über die Grünen gehalten, aus dem einfachen Grund, dass halt so ein Regionalbüro eines Abgeordneten bei mir auf dem Weg nach Hause lag und ich gedacht habe, jo, ist ja praktisch, da kann man ja Fragen stellen. Und dann war ich da halt öfter und habe mir gedacht, die sind eigentlich ganz nett und habe natürlich auch in der Schule und auch danach mich natürlich mit den Programmen anderer Parteien befasst, war aber der Meinung, die SPD ist es eher nicht, was ja eher natürlich gewesen, in Anführungsstrichen natürlich gewesen wäre, wenn ich jetzt so an meine Großeltern denke. Aber die Grünen waren dann halt einfach cooler und auch vom Inhalt mehr das, wo ich mich gesehen habe. Und dann bin ich dann ja irgendwo immer mal dabei gewesen und habe mir dann auch gedacht, naja gut, wenn du eh schon immer da bist, dann kannst du auch Mitglied werden. Und so hat es dann alles angefangen.
Wie alt warst du, als du Mitglied geworden bist?
Das war, oh Gott, da war ich 18.
Also gab es für dich kein spezielles Ereignis, warum du in die Partei getreten bist?
Nee, also das war eher so, also wie gesagt, eigentlich war das immer normal, irgendwo was mit Parteien zu tun zu haben. Und natürlich gab es dann so einzelne Ereignisse, wo ich mir gedacht habe, ja Mensch, die sind halt einfach so total cool mit dem, was sie so machen und auch mit der Umgangsform, also schon allein, dass halt keiner gesagt hat, ha, du bist hier immer dabei, du kannst jetzt hier irgendwie nur mitmachen, wenn du Mitglied bist, sondern da stand niemand und hat da irgendwie Druck gemacht. Das habe ich dann halt selber entschieden. Das fand ich so vom Umgang her ganz nett. Und ich habe halt einfach gleich dazugehört, ohne Mitglied zu sein.
Danke für den Einblick in deine Parteivorgeschichte. Mich würde nur noch interessieren, mit welcher Vision du Politik machen möchtest.
Also Vision klingt ja jetzt schon nach einer recht konkreten Vorstellung, wie soll das Ganze mal aussehen. Und das ist ja dann schon was recht langfristig Betrachtetes, während ja die Tagespolitik eher so läuft, eher relativ kurzfristig und ja teilweise auch von Wahl zu denken und gar nicht dieses große Ganze zu sehen, was ja schon recht schade ist. Und gerade wenn man halt auch ans Klima denkt, dann bringt das auch gar nicht so viel, da nur von einer Legislatur zur anderen zu denken. Da muss man schon ein bisschen größer und weiter denken. Also es werden ja nicht umsonst irgendwie Prognosen bis 2100 gestellt. Und dann sollte man irgendwie schon gucken, dass man da weiterkommt, anstatt sich irgendwie im Klein-Klein zu verlieren und zu schauen, was können wir irgendwie die nächste Legislatur erreichen. Aber so insgesamt von der Vision her wäre es natürlich schön, wenn ich auch noch in einem gewissen Alter ähnlich gut leben kann wie jetzt, wenn dann auch nachfolgende Generationen ähnlich gut leben können wie jetzt. Da denke ich zum Beispiel an meine kleine Nichte. der soll es auch noch gut gehen auf diesem Planeten. Und so wie das mit der Klimakrise aussieht, steht da ja schon einiges an, was jetzt einfach gemacht werden muss, damit das auch Realität wird. Und Klimapolitik funktioniert halt nicht, wenn man das Soziale rauslässt. Und dann ist da halt auch klar, da muss es soziale Verbesserungen geben, da muss es auch demokratische Verbesserungen geben, gerade im Hinblick auf Europa. Da ist es ja durchaus berechtigt zu kritisieren, dass da viele Prozesse intransparent ablaufen und dass da einiges demokratischer laufen müsste und könnte. Und da hinzukommen, wäre tatsächlich eine schicke Sache.
Wenn ich dich richtig verstehe, hat die Klimafrage dementsprechend höchste Priorität bei dir?
Ja, dass es halt irgendwo eine Gesellschaft gibt, in der es nicht darum geht, der eine gegen den anderen, sondern eine Gesellschaft, die irgendwie schaut, welche Gemeinsamkeiten haben wir und vielleicht auch mal ein Stückchen außer Acht lässt, welche Unterschiede es vielleicht gibt oder auch Unterschiede als was Positives auffasst und schaut, wie man eben gemeinsam in der Kooperation weiterkommen kann, anstatt der Meinung zu sein, dass man nur mit Konkurrenz weiterkommt.
Du sitzt ja im Landesvorstand von den Grünen. Deswegen möchte ich dich gerne fragen, was für dich persönlich das Besondere an der Landespolitik ist und du dich lieber da einbringst als in der Bundespolitik.
Also zuallererst muss dazu gesagt werden, dass es natürlich so für das allgemeine Mitglied, und ich würde behaupten, das ist in jeder Partei so, ist es natürlich erstmal viel einfacher, auf Landesebene was mitzumachen, als auf Bundesebene, einfach weil natürlich auf Bundesebene noch viel, viel mehr Menschen eine Rolle spielen und man sich dann natürlich auch mit den anderen Landesverbänden beschäftigen muss und da auch erstmal schauen muss, wie komme ich dahin, wo ich gerne hin möchte. Das ist auf der Landesebene ein bisschen einfacher, weil es halt alles ein bisschen kleiner ist. Es ist ja schon ein Unterschied, ob man jetzt 1.000 Mitglieder hat oder eben 100.000. Und ich glaube eben auch, dass der Vorteil an der Landespolitik ist, dass man ein bisschen näher an den konkreten Problemen vor Ort ist. Man ist mal schnell irgendwo hingefahren, wo vielleicht ein Problem ist. Das ist ja auf Bundesebene alles ein bisschen komplizierter. Aber ich muss auch dazu sagen, am Ende bin ich ja trotzdem auf beiden Ebenen aktiv. Also ich bin durchaus auf der Bundesebene aktiv, denn da haben wir ja auch ähnlich wie in den Bundesländern haben wir eben verschiedene Arbeitsgemeinschaften zu den unterschiedlichen Politikfeldern. Und da haben wir natürlich auch eine zu Europa auf der Bundesebene. Das heißt, im Endeffekt habe ich ja doch ein Stückchen beides, aber natürlich mit mehr Fokus auf die Landespolitik.
Was würdest du jetzt sofort ändern, wenn du könntest, bezogen auf Sachsen-Anhalt?
Also wenn es gerade irgendwie um Corona geht, das ist das Erste, was mir dazu einfällt, wäre irgendwie mal den Kurs der Bundeskanzlerin mitzufahren und nicht ständig der Meinung zu sein, wir wissen alles besser, wir machen das irgendwie selber. Aber ich glaube, die Frage zielte weniger auf Corona ab, als auf was wäre, wenn kein Corona wäre. Dann würde ich mich tatsächlich dafür entscheiden, Maßnahmen zu ergreifen, dass wir in Sachsen-Anhalt zum einen Klimaziele erreichen, aber eben auch 2035 klimaneutral sind. Und wenn ich was Zweites nennen darf, dann natürlich zu schauen, dass die AfD einfach keine Chance hat, in Sachsen-Anhalt mitzugestalten, dass sie weiterhin in der Opposition bleibt. Und ich glaube einfach für das Land und auch für die Menschen hier wäre nichts Gutes getan, wenn die da mitreden könnten. Deswegen wäre es mir wichtig, Maßnahmen zu ergreifen, die Menschen wieder zurück in eine demokratische Mitte holen und dafür sorgen, dass am Ende ja, Rechtsextremismus zurückgeht.
Ich würde ganz gerne zu unserem nächsten Thema übergehen. Das ist so ein bisschen der Fokus auf die Jugend. Und mich interessiert da, wieso denkst du, dass es wichtig ist, dass junge Leute wählen gehen?
Also zum einen kann man ja durch eine Wahl immer mitgestalten. Und ich möchte immer überall mitmachen, wenn ich irgendwo mitmachen kann. Und mich stören Situationen sehr, wo ich irgendwie nicht mitgestalten kann. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielen anderen auch so geht. Und Ich glaube, wenn man schon mal die Chance hat, dann sollte man die auch nutzen. Und man muss ja dann am Ende nicht gleich irgendwie in eine Partei eintreten und da ganz viel machen, sondern wählen ist ja durchaus auch ein Akt des politisch Aktivseins. Und ich glaube, in einer Zeit, wo sich tatsächlich ja doch leider vieles nach rechts verschiebt, gerade auch wenn man jetzt über Sachsen-Anhalt, über Deutschland hinaus guckt, sollte man irgendwo schon eine Meinung haben und die dann eben auch in der Wahl ausdrücken. Und wenn ich an die Landtagswahl ganz konkret denke, dann ist halt klar, ähnlich wie bei der Bundestagswahl geht es halt irgendwo um alles. Also ich habe ja schon das Klima erwähnt, da sind die Handlungszeiträume eigentlich relativ knapp. Da ist die nächste Legislatur eine sehr, sehr entscheidende, wo gehandelt werden muss. Und so ähnlich sieht es ja auch mit der offenen demokratischen Gesellschaft aus. Also wenn da nicht irgendwo ein Ruck kommt und nicht anständig dafür gesorgt wird, dass die demokratischen Verhältnisse so bleiben und dass wir uns weiter für eine offene Gesellschaft einsetzen, dann kann das halt ganz, ganz schnell kippen. Das haben wir in den USA gesehen, das haben wir andernorts gesehen. Und das sind alles Sachen, die wir mit einer Wahl auch durchaus vermeiden können und sollten.
Wie stehst du zum Landeswahlrecht ab 16?
Also 16 ist mir da tatsächlich zu wenig. Unser Bundestagswahlprogramm sieht zwar 16 vor, aber wir haben eigentlich schon seit Jahren die Position, nein, es sollte 14 sein. Dann natürlich nicht passiv, aber aktiv. Also man sollte nicht ab 14 in den Landtag gewählt werden können, aber man sollte mit 14 schon den Landtag wählen können. Einfach weil es keinen vernünftigen Grund gibt, warum das nicht so sein sollte. Also all die Argumente, die da immer gebracht werden, von wegen, ja, wer weiß, ob die dann schon alt genug sind, wer weiß, ob sie sich damit beschäftigt haben. Diese Argumente kann man bei Leuten, die über 16 oder 18 sind oder eben über 14 sind, kann man das Argument genauso bringen. Auch da beschäftigt sich nicht jeder mit der Thematik. Auch da wählen Leute zum Teil aus Gründen, die nicht so wirklich nachvollziehbar sind. Von daher gibt es absolut keinen Grund, das nicht schon ab 14 zu machen. Und wenn man sich ab 14 seine Religion aussuchen kann, was ja auch schon ein sehr, sehr großer Schritt ist, dann kann man da auch wählen. Und es gibt ja auch noch weitere Entscheidungsmöglichkeiten zum Beispiel, oder Mitmachmöglichkeiten, gerade auf der kommunalen Ebene. Und die wären ja eigentlich auch erst dann interessant, wenn man tatsächlich mitwählen kann. Vorher ist es ja eher so ein bisschen schwierig, zumindest wäre das für mich schwierig, sich da irgendwo zu engagieren, wo ich am Ende dann nicht wählen kann. Und am Ende ist es auch immer mit diesem Gedanken, wir wollen, dass Menschen ab 14 wählen können, verbunden, dass das natürlich in der Schule eine Rolle spielen muss, weshalb ich das auch wichtig finde, dass man schon ab der 5. Klasse Sozialkundeunterricht hat, damit dieses Thema einfach schon viel, viel früher eine Rolle spielt.
Das heißt, andere Partizipationsmöglichkeiten, wie zum Beispiel einen Jugendbeirat, machen deiner Meinung nach erst Sinn, wenn man wirklich selbst wählen kann?
Naja, zumindestens, also ich hätte wenig Motivation, da mitmachen zu wollen, wenn ich tatsächlich nur das Kleine bei mir entscheiden kann und dann das Große halt nicht. Also natürlich, es gibt auch immer junge Menschen, die das machen, aber wir wissen ja auch, dass das nicht die Mehrheit ist. Und ich glaube schon, dass es mehr machen würden, wenn sie halt sehen können, okay, ich kann jetzt hier nicht nur über die Gestaltung vom neuen Jugendzentrum mitentscheiden, sondern ich kann vielleicht auch jemanden anderes Junges, der jetzt vielleicht über 18 ist, den kann ich vielleicht auch in meinen Gemeinderat wählen und der kann dann da für mich noch mehr durchsetzen als die Neugestaltung des Jugendzentrums. Ich glaube, wenn man das kann, dann ist da doch ein bisschen mehr Interesse da, als es das vielleicht jetzt ist.
Was bietet ihr als Partei, die Grünen, für junge Leute?
Also wir haben ja eine Reihe sehr, sehr junger Abgeordneter, wenn man sich so die einzelnen Landtage in Deutschland anguckt. Das wird auch in der nächsten Bundestagsfraktion so sein. Und wir haben ja gute Hoffnung, dass das auch in Sachsen-Anhalt nach dem 6. Juni so sein wird. Und natürlich eben nicht nur dieses Abgeordnete sein, sondern man kann eben bei uns recht früh selber Verantwortung übernehmen. Also ich bin da ja ein gutes Beispiel für. Ich war 23, als ich in den Landesvorstand gekommen bin. Und das ist immer noch der Landesvorstand einer Partei, die regiert. Und mir fällt tatsächlich kein anderes Beispiel ein, wo man in so einem jungen Alter mit Themen wie einer Landesregierung so viel zu tun hat wie bei uns. Und letztlich ist es natürlich auch immer die Möglichkeit, inhaltlich mitzugestalten. Also es gibt durchaus Punkte, die man für den in dem Koalitionsvertrag für diese Legislatur drinne stehen hat, die von der Grünen Jugend stammen, wo wir als Grüne Jugend gesagt haben, jo, das sind Punkte, die sind uns wichtig. Wir wollen, dass das im Koalitionsvertrag steht. Wir verhandeln das da rein. Da hat auch jemand aus der Grünen Jugend mitverhandelt und am Ende steht das da drinne. Das sind ja Dinge, die man sich als junger Mensch irgendwie vielleicht erträumt, aber von denen man vielleicht nicht glaubt, dass sie irgendwie wahr werden und am Ende steht es da tatsächlich drinne. Und das ist schon ein Riesending. Und ob das so bei den anderen auch möglich ist, da würde ich dran zweifeln.
Ich würde einmal überleiten, dass unsere Zuhörer nicht nur meine Stimme oder unsere Stimme haben, sondern auch noch eine weitere junge. Da gibt es einen Beitrag zur Landespolitik. Das war eine Frage, um genau zu sein.
Wie sehen Sie Sachsen-Anhalt jetzt und wie würden Sie es gerne in 5 Jahren sehen?
Wie sehe ich Sachsen-Anhalt jetzt? Insgesamt sehe ich natürlich, dass es einen Vorteil hatte, dass Grüne in Sachsen-Anhalt regiert haben in den letzten 5 Jahren. Also ich bin froh darüber, dass meine Sparpolitik in vielen Bereichen, die ja auch für junge Leute eine Rolle spielen, zum Beispiel bei den Lehrern, dass das ein Ende gefunden hat, dass dafür gesorgt wird, dass mehr Lehrer da sind. Ich finde das auch gut. Das ist vielleicht für Grüne eher untypisch oder weniger das, was man erwarten würde. Ich finde das auch gut, dass nach 5 Jahren Regierungsbeteiligung mehr Polizei da ist als vorher, weil einfach klar ist, dass das wird gebraucht, gerade in einem Flächenland wie Sachsen-Anhalt. Da kann man nicht ewig drauf warten. Ich freue mich, dass wir das grüne Band in Sachsen-Anhalt, dass das ein nationales Naturmonument geworden ist. Ist eine tolle Sache, weil letztlich ist es ja der Ort, an dem nicht nur Deutschland geteilt war, sondern ganz Europa. Und daraus einen naturgeschützten Raum zu machen, der zum einen eben der Naturschutz ist und zum anderen ja doch irgendwo historisch wichtig für die Erinnerungskultur, dass das passiert ist, find ich total klasse. Da gibt es noch einige andere Dinge, wie zum Beispiel die Landesverfassung, wo es krass gute Verbesserungen gegeben hat. Das merkt man vielleicht nicht so im Alltag, aber am Ende, gerade wenn es darum geht, dass sich Verbände verschiedene Sachen einklagen wollen, dann ist da doch einiges erreicht worden, wo Grüne vielleicht auch nicht gedacht hätten, dass das passiert. Und ich freue mich natürlich, dass wir auch beim Klimaschutz in Sachsen-Anhalt massiv weitergekommen sind. Das hätte es sicherlich ohne uns nicht gegeben. Und was sehe ich in 5 Jahren in Sachsen-Anhalt? Also ich hoffe halt, dass wir in 5 Jahren so weit sind, dass wir keine großen Funklöcher mehr haben, dass wir überall Internet haben. Das wäre eine total wichtige Voraussetzung, gerade damit hier junge Leute bleiben. Ich will, dass wir in 5 Jahren in Sachsen-Anhalt, ja, dass wir Klimaziele erreichen, dass wir da auch über die Landesverwaltung hinaus Fortschritte machen, die dann eben auch langfristig was bringen. Und in 5 Jahren hoffe ich einfach, dass wir ja deswegen ein gutes Landesantidiskriminierungsgesetz geschaffen haben, damit Menschen in Sachsen-Anhalt nicht mehr aufgrund verschiedenster Sachen irgendwie diskriminiert werden. Und ich hoffe natürlich, dass wir in 5 Jahren in Sachsen-Anhalt auch eine größere Akzeptanz dafür haben, dass Menschen aus unterschiedlichsten Gründen nach Sachsen-Anhalt kommen, dass die hier ihren Beitrag für die Gesellschaft leisten und uns alle damit helfen, dass wir in Sachsen-Anhalt weiterkommen. Das wünsche ich mir. Was davon am Ende Realität wird, mal gucken.
Du hast es jetzt schon ein paar Mal anklingen lassen. Ich möchte aber konkret nachfragen, was Landes- und Europapolitik miteinander zu tun haben.
Viele Politikfelder sind ja so weit an die EU abgetreten, dass ja der einzelne Nationalstaat oder die Ebene noch drunter eher weniger mitmachen kann. Ein Beispiel dafür ist ja die Agrarpolitik, die eben zu 80% auf EU-Ebene stattfindet. Trotzdem haben wir da noch einiges in den Bundesländern selber, wo man halt Sachen machen muss oder auch entscheiden kann. Ich finde aber, dass sich das ein Stückchen verschieben sollte, dass die EU auch deutlich mehr darauf hören sollte, was sagen denn die einzelnen Regionen. Ich denke auch, dass europäische Themen zunehmend für die Landes-, aber auch für die Kommunalebene wichtig werden und dass sie es auch durchaus wert sind, da mal diskutiert zu werden. Also ich würde mich wie Bolle freuen, wenn Sachsen-Anhalt, ähnlich wie das andere Bundesländer auch schon gemacht haben, mal die Chance nutzen würde und sich mal einen Kommissar oder eine Kommissarin aus der Europäischen Kommission einladen würde in eine Landtagssitzung und da mal eine Debatte aufmacht, zu welchem Thema auch immer. Das ist mir eigentlich relativ egal, aber dass es da mal einen engeren Austausch gibt, das wäre eine richtig klasse Sache. Und häufig denkt man ja bei EU und Landespolitik, da geht es ja eh nur um Geld. Und natürlich spielt da Geld in Form von Fördermitteln natürlich eine wichtige Rolle. Aber es geht ja auch um Werte, gerade wenn man an die Regional- und Städtepartnerschaften denkt. Und ich denke, dass europäische Werte auch in Sachsen-Anhalt zum einen vertreten werden soll, aber dass Sachsen-Anhalt als Land diese Werte auch gegenüber ihren regionalen Partnerschaften, ihren Partnerregionen vertreten sollte und da in den Austausch treten sollte, der nicht nur mit den Abgeordneten stattfinden sollte, sondern halt auch ganz klar mit verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteuren.
Jetzt habe ich mir den Entwurf eures Wahlprogramms angeguckt und da steht ja nicht ganz so viel zu Europa drin, beziehungsweise das ist ja kein eigenes großes Thema. Warum nicht?
Also dafür, dass wir ja ein Bundesland sind, das keine Grenze hat zu einem anderen EU-Staat, ist es im Vergleich doch eine ganze Menge. Also wenn wir jetzt Sachsen wären, hätten wir natürlich den Vorteil, da könnten wir viel schreiben, gerade im Verkehrsbereich zum Thema Verkehr nach Polen, nach Tschechien. Da könnte man viel mehr auch zum Thema grenzüberschreitender Austausch, grenzüberschreitendes Leben schreiben. Das sind ja alles Felder, die für uns eben als Binnenbundesland ja wegfallen. Und dafür, dass wir eben ein Binnenbundesland sind, ist es doch erstaunlich viel, was wir da reinbekommen haben. Und es konzentriert sich ja nicht nur auf ein Unterkapitel, das in den Demokratieteil gepackt wurde, sondern es taucht ja immer wieder an unterschiedlichsten Stellen auf. Es taucht mal bei der Bildung auf, da taucht auch einiges im Umweltbereich auf. Im Verkehr wird auch mal ein bisschen angetastet, dass es ja nicht nur in Deutschland ein Nachtzugnetz gibt, sondern dass es das auch durchaus über Deutschland hinaus gibt, dass wir uns da als Sachsen-Anhalt auch mit einklinken sollten. Von daher würde ich gar nicht behaupten, dass da so wenig drin steht, sondern ich würde behaupten, dass halt im Vergleich viel drin steht und dass man vielleicht nicht nur auf die größeren Kapitel schauen sollte, sondern eben nochmal ganz genau schauen sollte, wo an vielen anderen Stellen Europa doch nochmal auftaucht.
Sachsen-Anhalt hat keine Außengrenzen zu unseren europäischen Nachbarländern. Denkst du, dass wir dadurch den Europagedanken stärker fördern müssen?
Definitiv, weil das halt immer wieder runterfällt, weil es ja auch immer wieder aus unterschiedlichen Ecken die Behauptung gibt, ach na ja, so viel haben wir jetzt nicht damit zu tun, wir haben ja keine Grenze. Wie viel erleben wir eigentlich von Europa? Die EU ist ja immer nur die irgendwelche bösen Regeln schafft, die nehmen uns irgendwie den Plastikstrohhalm weg. Und gerade weil es ja auch solche Tendenzen gibt und weil da eben auch doch recht viel Unwissenheit darüber herrscht, was macht die EU eigentlich, was hat die eigentlich mit den anderen Ebenen zu tun, gerade deswegen glaube ich, dass man da in einem Binnenbundesland noch deutlich mehr reinstecken muss als in Bundesländern, wo jeder, der in einer Grenzregion lebt, ja jeden Tag praktisch erlebt, welche Vorteile es durch eine offene Grenze und dadurch, dass man eigentlich dann den Unterschied ja kaum noch merkt, welchen Vorteil es dadurch gibt.
Jetzt steht in eurem Wahlprogramm, vorläufigen Wahlprogramm, dass ihr Europa mehr ins Klassenzimmer bringen wollt. Kannst du mir erklären, wie das gemeint ist?
Zum einen wollen wir ja Schulen ermutigen, Europaschulen zu werden. Davon gibt es ja einige in Sachsen-Anhalt, aber das könnten natürlich immer mehr sein. Das ist mir auch ein recht persönliches Anliegen, weil ich selber auch in einer Europaschule war und ich fand das ganz klasse, dass dort auch immer wieder Menschen aus anderen EU-Staaten waren, dass man die Möglichkeit hatte, eben auch mal woanders hin zu fahren und da eben eine gewisse Zeit zu haben. Ich fand das super, irgendwie zu einer Projektwoche nach Polen zu fahren. Und ich fand das total cool, dann eben auch Unterricht nicht nur auf Deutsch zu haben, sondern eben für bestimmte Themen dann auch zum Beispiel auf Englisch. Da steht auch drinne, dass es eben eine schöne Sache wäre, einen bilingualen Unterricht zu haben. Jetzt nicht ständig und nicht in jedem Fach, aber eben für die Themen, wo sich ja sowas durchaus anbietet. Ich denke, wir müssen deutlich mehr zum einen vermitteln, was hat es eben mit der EU auf sich, aber eben auch die Menschen, die in Sachsen-Anhalt in die Schule gehen, aber eben auch später darauf einzustellen, dass man im Idealfall vielleicht ganz gut Englisch kann, um möglicherweise in einem anderen EU-Staat auch klarzukommen, dass es vielleicht auch nicht schlecht ist, noch eine andere EU-Sprache zu lernen, dass man in vielen Berufen ja doch eine gewisse Europakompetenz braucht, um da vorwärts zu kommen, weil eben Europa immer weiter zusammenwächst und weil am Ende über Europa hinaus die Welt immer enger zusammenwächst. Und ich glaube, da ist es wichtig, das eben auch in der Schule schon zu vermitteln und da auch schon zu vermitteln, ja, Europa, das haben wir jetzt irgendwie und das sind hier die vier Freiheiten. Das reicht nicht, sondern halt ein bisschen mehr dazu, ein bisschen stärker auch vielleicht die Frage stellen, wo soll das hingehen? Und natürlich auch immer deutlich zu machen, warum hat man sich damals dazu entschlossen? Was war das Ziel? Und das Ziel war ja nicht nur ein wirtschaftliches Ziel, auch wenn das natürlich auch eine Rolle gespielt hat, sondern das Ziel war ja vor allem, auf diesem Kontinent Frieden zu schaffen. Und das funktioniert ja auch seit einer gewissen Zeit ganz gut, auch wenn man immer wieder daran erinnern sollte, ja, die 70 Jahre Frieden gibt es in großen Teilen Europas, aber wenn man mal auf den Balkan schaut und wenn man auch mal in Richtung Nordirland schaut, dann sieht man auch, es sind nicht für alle 70 Jahre.
Was heißt denn für dich Europa?
Also, das kann man vielleicht ganz gut in dem Satz zusammenfassen. Europa ist sowohl unsere Gegenwart als auch unsere Zukunft. Also jetzt schon haben wir ja die EU, haben wir den größten Binnenmarkt der Welt und haben wir unfassbar viele, viele Vorteile daraus. Und kaum ein Land profitiert davon so krass wie Deutschland. Und das ändern zu wollen, wäre aus meiner Sicht irgendwie komplett Wahnsinn, gerade weil wir als Deutschland dann viele auch wirtschaftliche Nachteile hätten. Zukunft ist es, weil ich meine, dass wir tatsächlich die sehr, sehr großen Herausforderungen, die werden wir nicht alleine in Sachsen-Anhalt lösen, die werden wir auch nicht alleine in Deutschland lösen. Also wenn es um Fragen wie Klima oder auch Migration geht, da ist ein Kontinent eine gute Größe, wo man halt wirksam viel machen kann. Und da wäre das schon ein cooles Ziel, Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen und da auch in der Migrationsfrage so weit zu kommen, dass eben nicht mehr Menschen an den Außengrenzen sterben, nur weil sich eben verschiedene Staats- und Regierungschefs nicht darauf einigen können, was sie nun eigentlich wollen oder nicht wollen. Und ich denke, dass es zwar einige EU-Staaten gibt oder ehemalige EU-Staaten gibt, die zwar der Meinung sind, sie spielen irgendwie auf der Welt noch eine ganz, ganz große Rolle, die aber eben nicht betrachten, dass es andere Länder gibt, in denen viel, viel mehr Menschen leben, die viel, viel stärker im Kommen sind. Und von daher denke ich, dass auch Deutschland in der Weltpolitik nicht mehr die große Rolle spielt oder spielen wird, wenn es das nicht im Verbund mit der EU als Europa tut. Also ich glaube, wir als Europa haben tatsächlich in der Weltpolitik im Angesicht von Russland, China, USA oder auch Indien, Brasilien, haben wir nur noch eine Chance, wenn wir da tatsächlich als ein geeintes Europa auftreten und als ein Europa, das mit einer Stimme spricht.
Du sagtest gerade klimaneutraler Kontinent und da hätten wir noch eine junge Stimme zu.
Hallo, ich bin Alicia, ich bin 22 und wohne in Magdeburg. Und meine Frage zur Europapolitik in Sachsen-Anhalt wäre, was der europäische Grüne Deal konkret für die Landespolitik von Sachsen-Anhalt in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren vor allen Dingen bedeutet.
Also Teil des European Green Deal, der gehört ja auch der Just Transition Fund dazu, wo es ja vor allem um den Strukturwandel der ehemaligen Kohleregion geht. Und da gehört ja Sachsen-Anhalt auch dazu. Das heißt, es ist durchaus zu erwarten, dass uns da Fördermittel zusteht, die natürlich auch abgerufen werden müssen, wo klar ist, da muss auch eine gewisse Eigenfinanzierung da sein. Und an der scheitert es ja meistens leider. Aber dass halt von der EU Geld dafür kommt, dass wir unsere Strukturwandelregion im Süden von Sachsen-Anhalt umbauen. Dass wir zum einen aus der Kohle so schnell wie möglich rauskommen, aber auch dafür sorgen, dass die Menschen, die eben in dem Bereich jetzt noch arbeiten oder gearbeitet haben, dass sie danach immer noch arbeiten, dass die Regionen am Ende nicht komplett aussterben und veröden, sondern dass da weiterhin was stattfindet, dass da weiter Menschen leben, dass da weiter Menschen arbeiten und dass das Ganze aber eher klimaneutral ausgerichtet wird. Das ist ein großes Ding, was Sachsen-Anhalt da hoffentlich abgreifen kann, um das mal so ein bisschen salopp zu formulieren. Denn ansonsten bezieht sich ja der European Green Deal weniger auf Sachen, die irgendwo in Sachsen-Anhalt eine Rolle spielen. Ja, beim Großen und Ganzen geht es ja bei dem European Green Deal darum, die Wirtschaft nachhaltig zu gestalten. Und gerade das spielt natürlich in einem ehemaligen Kohleland eine Rolle, aber auch in einem Bundesland, dass zumindest wir Grüne als Energieland auffassen, wo wir auch schon in den 90er Jahren mit unserer Regierungsbeteiligung dafür gesorgt haben, dass hier was mit Windkraft entsteht, wo man aus unserer Sicht natürlich ganz viel ausbauen könnte, auch an Sachen, die jetzt nicht Windkraft sind. Aber es ist eine ganz klare Sache, dass Sachsen-Anhalt eben für das Thema Energiegewinnung, zum einen in Sachsen-Anhalt selbst, aber auch sicherlich für Deutschland generell irgendwo eine wichtige Rolle spielt, sicherlich auch irgendwo so eine Art Transitbundesland ist, wenn es darum geht, Energie vom Norden runter nach Bayern zu bringen. Aber wir reden auch oder wir schreiben auch in unserem Programm davon, dass es ganz klar sein muss, dass Sachsen-Anhalt auch seinen Beitrag dazu leisten muss, dass Europa aus der fossilen Energie zum einen aussteigt und zum anderen, dass sich erneuerbare Energien halt einfach auch in Gesamteuropa verteilen. Und wir sind da gerade, was Fördermittel betrifft, wir sind da irgendwo die Letzten, die sagen, ja, wir müssen noch viel, 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 viel mehr kriegen und dadurch bekommen dann vielleicht Regionen, die einen höheren Bedarf haben, als es Sachsen-Anhalt hat, weniger. Wir sind da ja durchaus bereit zu teilen, aber letztlich, wie ich das am Anfang schon erwähnt habe, sieht es halt danach aus, dass wir ja doch viele, viele Fördermittel für Sachsen-Anhalt bekommen, aber eben das Problem haben, dass der Eigenanteil für das Land, aber auch für die Kommunen dann doch hoch ist und sich dadurch halt leider nicht alle leisten können, dann doch an den Fördermitteln, die auch der European Green Deal bringt, teilzuhaben, was natürlich sehr, sehr schade für die einzelnen Regionen und auch für Sachsen-Anhalt ist, aber auch, was halt auch schade für das Ziel ist, erster klimaneutraler Kontinent zu werden.
Wenn das nicht eine perfekte Überleitung für meine nächste Frage ist, was auch die letzte sein soll, wie stellst du dir Europa in 50 Jahren vor?
In 50 Jahren, also wir Grüne haben ja da die Vorstellung einer föderalen europäischen Republik. Also das steht im Grundsatzwahlprogramm drin, das steht auch im Landtagswahlprogramm drin, das steht auch im Entwurf des Bundestagswahlprogramms drin. Nicht so ganz konkret drin steht es, was meinen wir damit? Und da gibt es einfach auch x Vorschläge, was wir damit meinen. Die gehen von, naja, irgendwie sollten wir doch ein Staat sein als EU, also nicht so ein, naja, wir sind ja irgendwie weder Staatenverbund noch Staat noch Bundesstaat, sondern wir sind ja irgendwie so ein Zwischending als EU. Da gibt es halt die Idee, ja komm, lass doch einen Staat machen. Ja, aber wie das halt konkret aussieht, da gibt es halt unterschiedliche Haltungen zu. Ich bin da, aber das ist, wie gesagt, meine Haltung. Das ist keine Haltung, die wir in irgendeinem Programm stehen haben oder wo wir eine Beschlusslage zu haben. Meine Haltung ist halt, dass Europa doch ein Staat werden sollte, wo man schauen sollte, umfasst das nur die jetzige EU oder können da nicht auch noch andere Staaten dran teilnehmen? Ich meine, dann müsste die nationale Ebene, so wie wir sie jetzt haben, für die Staaten, die das umfassen sollte, wegfallen. Und ich finde, eine föderale Republik, dazu gehört ja auch das Föderale, die Rolle, die jetzt im Deutschland eben die Bundesländer haben, sollten dann eben auch in diesem föderalen System die Regionen haben. Das können in Bezug auf Deutschland, das können die Bundesländer sein, aber ob die dann noch so existieren wollen oder sich nicht vielleicht doch anders verbinden wollen, ob man da nicht auch ja, sich mit Regionen verbinden kann, die vielleicht jetzt Grenzregionen sind. Ein Beispiel dafür wäre ja der Elsass, vielleicht möchte der nicht doch mit seiner französischen Partnerseite, vielleicht möchte er nicht eine Region bilden. Das wäre eine coole Sache und dann praktisch aus dieser Region VertreterInnen für eine zweite Kammer zu machen und dann tatsächlich eine europäische Regierung zu haben mit einem Zweikammersystem. Das wäre eine total coole Sache. Ob das so durchkommt, mal gucken. Aber ich würde mir das wünschen.
Vielen Dank für das Interview, Miriam. Der letzte Satz gehört dir. Was möchtest du unseren jungen Zuhörern für den 6.6. mitgeben?
Ich finde, man sollte sein Wahlrecht nutzen und damit Zukunft mitgestalten, sich vorher informieren und dann eine gute Entscheidung treffen für eine demokratische Partei, um Sachsen-Anhalt stabil zu halten.
Und das war ja auch schon wieder der Interview-Podcast der JEF Sachsen-Anhalt zur Landtagswahl. Kommende Woche stellt sich in unserer vorerst letzten Podcast-Folge Dr. Andreas Schmidt von der SPD den Fragen von Nora. Seid gespannt und bleibt uns treu. Solidarische Europagrüße und ein schönes Wochenende an euch. An dieser Podcast-Folge haben mitgewirkt Gast Miriam Matz, Interviewpartner Till Tognino, Technik Alish Janoschek, Musik Funkers von Crowanda, Schnitt Daniel Adler und ich bin Sophie Schönebeck.